Dir gebührt alle Ehre. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du jetzt wirklich massiv durch deinen Geist unsere Herzen ansprichst, Vater. Danke, dass du Raum hast, Heiliger Geist, das zu tun, was du möchtest. Denn wir wollen zurücktreten und dir, Heiliger Geist, jeden Raum geben. Denn Jesus Christus, ich danke dir, dass wir heute verändert hier rausgehen werden mit einer neuen Sicht auf dich, mit einer noch tieferen Begegnung mit dir, werden wir heute hier gesegnet werden. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Ja, vielen Dank, Bruder, für deine Worte. Hammer. Ja, mein Thema ist heute das Vaterherz Gottes. Und ich bewege das ja schon seit Jahren, dieses Thema, immer wieder hin und her, und Gott bestätigt dieses Thema für mich immer wieder aufs Neue durch unterschiedlichste Weise. Und jetzt durch eine Dokumentation wurde ich wieder durch dieses Thema irgendwie oder über dieses Thema angesprochen. Ich möchte kurz erzählen von einer Doku, die ich jetzt vor kurzem gesehen habe. Diese Doku geht um einen jungen Mann namens Adrian. Seine Geschichte hat mich echt bewegt, aber leider auf einer traurigen Art und Weise. Adrian war nämlich ein begabter, lebensfroher junger Mann. Er machte Musik, war beliebt, hatte Träume und war wirklich sehr lebensfroh. Das kam in dieser Biografie richtig gut rüber. Und seine Eltern waren getrennt. Er wuchs bei seiner Mutter in Offenbach auf. Sein Vater lebte im Ausland und eines Tages zog es ihn zu seinem Vater. Er wollte unbedingt zu seinem Vater für einige Zeit. Und dann hat er sich aufgemacht und ist ins Ausland gegangen, um bei seinem Vater zu sein. Und während diesem Aufenthalt kam es aber zu einem heftigen Streit, einen Bruch. Und das hat alles verändert. Als Adrian dann zurück zu seiner Mutter kam, schien etwas in ihm verändert zu sein. Und ab diesem Zeitpunkt in dieser Dokumentation hatte ich das Gefühl, dass Adrian dann echt auf der Suche war. Auf der Suche nach Halt, nach Annahme, nach einem echten Zuhause. Er suchte nach etwas, was die Leere in ihm ausfüllen konnte. Die Suche führte ihn in eine religiöse Richtung. Er konvertierte zum Islam, schloss sich Menschen an, die ihm augenscheinlich Orientierung, Zugehörigkeit gaben. Er wurde schnell zu einer anderen Person. In dieser Dokumentation sieht man das sehr stark. Sein Äußeres hat sich verwandelt, Bart wachsen lassen. Also so wie es sich dann dem Islam halt so gebührt. Der hatte echt so eine Uniform. Ich weiß nicht, wie man das nennt im Islamischen. Ich will da nichts irgendwie Falsches sagen, aber der sah wirklich verändert aus und das ganz schnell. Er hat sich immer mehr zurückgezogen, hat sein altes Freundeskreis, hat er gecuttet und wurde wirklich radikal. Er ging in Kebabhäuser, also in Dönerläden, da bin ich nie eigentlich, genau, und hat den Leuten gesagt, was sie falsch machen. Also der war echt dann plötzlich sehr straight drauf. Und dann heiratete er eine Muslima, die er vorher noch gar nicht gesehen hat. Das war dann auch etwas ganz Besonderes, auch für die Mutter, eine Deutsche. Die hat so an ihrem Sohn gehangen, so viel Liebe, so viel Kraft, die sie in diese Beziehung gesteckt hat. Und sie wollte ihn einfach nur lieben und so ließ sie alles eigentlich nur zu, weil sie auch ihn nicht halten konnte. Und nach dieser Heirat wollten sie Urlaub machen in Türkei. So. Und das war nur aber eine Finte, denn sie wollten ins Ausland, ich weiß nicht mehr ganz genau welches Land, um ein neues Leben aufzubauen. Um mit seiner Frau diesen muslimischen Glauben so streng ausleben zu können, wie sie es gerne wollten, denn hier in Deutschland war es ihnen nicht möglich. Und so sind sie in den Urlaub, aber kam nicht wieder. Und dann erst nach ein paar Wochen, wo die Mutter sich krasse Sorgen gemacht hat, erfuhr sie von den Eltern der Frau, also von der Frau, die er geheiratet hat, nee, die kommen nicht mehr wieder. Also richtig massiv. Man geht davon aus, dass sie sich in dieser Zeit dem IS angeschlossen haben. Und nach einigen Monaten dann meldete sich der Sohn bei seiner Mutter, Adrian, und sagte, hey, hier geht's nicht weiter. Wir kommen bald nach Hause. Die Mutter war voller Freude. Aber so weit kommt es leider nicht. Er kommt lebend nicht mehr an. Und das hat mich tief bewegt. Sie bekommt einen Anruf, diese Mutter, von ihrer Schwiegertochter und sagt, irgendetwas Schlimmes ist passiert. Adrian ist gestorben, er ist erfroren. Die Mutter kriegt einen Nervenzusammenbruch, schreit alles zusammen, aber ist noch so klar, diese Geschichte nachzuprüfen. Dreimal am Telefon erzählt die Schwiegertochter irgendetwas anderes und sie merkt, hier stimmt etwas nicht. Sie veranlasst, dass der Leichnam nach Deutschland zurückkommt und lässt direkt eine Obduktion durchführen und dann wird festgestellt, dass der Schädel des Sohnes eingeschlagen worden ist und jetzt kommt das Krasse, das Herz dieses Mannes war nicht mehr in deiner Brust. Dieses furchtbare Szenario, es ist eine wahre Geschichte, du kannst gerne mal in YouTube eingeben, Adrian radikal irgendwie Islam oder so, dann wirst du diese Doku auch finden. Sie hat mich tief bewegt. Und dieses furchtbare Szenario kam an einem gewissen Punkt so stark ins Negative, meines Erachtens nach, als in der Doku gesagt wurde, der Bruch mit seinem Vater. Danach suchte er Halt. Danach suchte er wirklich so diese Geborgenheit, diese Sicherheit, die man bei einem Vater haben kann. Und das führte ihn dazu, ja, auf diese Reise zu gehen, nach Sinn. Und auf diese Reise hat er buchstäblich sein Herz verloren. Das bringt uns heute, jetzt merke ich, ihr seid ein bisschen geschockt, aber jetzt bringt uns das heute zu unserem Predigttext. Ich möchte heute über den verlorenen Sohn predigen. Und ich bin überzeugt, dass das einer der bekanntesten Gleichnisse ist, muss ich euch nicht sagen, oder? Aber ich glaube, das ist das Gleichnis, was Jesus am stärksten, also benutzt, um am stärksten zu zeigen, was das Herz des Vaters für dich und für mich bedeutet. Denn wir wissen, dass im Alten Testament circa es über 100 Benennungen für Gott gibt. Jahwe, der Hauptname, Adonai, Elohim, Shaddai und all diese anderen ganzen Benennungen für Gott. Aber als dann Jesus aufgetreten ist in seinem Dienst, hat er Gott, diesen großen, allmächtigen, allwissenden, allmächtigen, allwissenden Gott, nur auf eine Art und Weise dem Menschen offenbart, nämlich als Vater. 100 Benennungen im Alten Testament. Jesus, der Sohn Gottes, tritt auf und sagt, aber lieber Vater. Und jetzt kommt dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und wisst ihr, wem dieses Gleichnis galt? Es war nämlich im Kontext, kann man das nachsehen, ab Kapitel 14 im Lukas-Evangelium, gilt dieses Gleichnis der Pharisäerschaft, den Gesetzesgelehrten, der Elite, der religiösen Leitern. Die hatten nämlich wieder etwas auszusetzen. Und Jesus kommt dann vom verlorenen Talent über dieses Gleichnis, dass er den religiösen Führern sagt, hey, jetzt passt mal auf, was wahre Beziehung bedeutet. Und ich glaube, ich muss immer wieder dieses Gleichnis aus diesen Augen des Vaters für mich annehmen, denn dann werde ich effektiv in die Beziehung leben, die Gott für mich vorgesehen hat. Willst du in die wirkliche Beziehung leben, die Gott für dich vorgesehen hat? Dann wollen wir heute uns gemeinsam dieses Gleichnis anschauen und sind gespannt, was Gott in diesem so für uns bereithält. Amen. Lasst uns mal Lukas 15 aufschlagen. Wir lesen Verse 11 bis 24. Bitte verschließt jetzt eure Ohren nicht, denn manchmal denkt man sich, ach, die Geschichte kenne ich in- und auswendig, habe ich schon x-mal gehört und mal sehen, was er dann predigt. Aber wir wollen jetzt auch diesen Predigttext wirklich genau hören. Wer eine Bibel dabei hat, schlag auf. Wer nicht, setze sich neben einen Christen, ne? Genau. Und er sprach, also Jesus, Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einem Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen, und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an, und gibt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße, und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es, und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Der Sohn kommt zum Vater: Gib mir den Teil meines Vermögens, der mir zusteht. Und wir wissen, dass das im Judentum eine Ungeheuerlichkeit gewesen ist. Heute hört sich das ziemlich höflich an, aber dort damals war das ein absolutes No-Go. Das Erbe bekam man erst, wenn der Vater gestorben war. Und mit anderen Worten sagt der Sohn: Vater, ich will dein Geld, aber dich nicht. Und das war wirklich eine Schande für den Vater. Nicht nur eine Schande für den Sohn, sondern die Schande war auch sehr groß bei dem Vater auf seine Seite, denn die anderen Dorfbewohner dachten sich: Boah, was hat der denn für einen Sohn? Was ist das denn für eine Familie? Was ging denn dort, bitteschön, schief? Aber der Vater hätte so auch reagieren können: Hey, was sagst du? Du wünschst mir den Tod und willst jetzt dein Erbe? Du kriegst keinen Cent. Du musst schön warten. Ich nehme meine ganzen Vitamine, und das kann noch ein bisschen dauern. Aber so schnell geht das nicht. Und jetzt mal ganz schnell aus den Augen. Aber nein, der Vater bleibt ruhig. Er ist in diesem Moment gelassen. Wir sehen hier in diesem Gleichnis, dass der Vater nichts anderes tut, als auf diese Bitte einzugehen. Hier sehen wir, wie ruhig der Vater bleibt. Und er lässt ihn ziehen. Er lässt ihn machen. Obwohl er das Recht hätte, ihn aus jüdischer Sicht wirklich mal einen auf die Ohren zu geben. Wisst ihr, ich habe nachgeguckt. Das griechische Wort für Vermögen heißt Bios. Genau. Und wisst ihr, was das Wort bedeutet? Könnt ihr vielleicht herleiten? Leben. Er sagt so zu ihm: Hey, ich möchte, dass du mir dein Leben, ein Teil deines Lebens mir jetzt gibst, was mir zusteht. Also das war nicht einfach nur hier Geld irgendwo: Hey, ich gehe jetzt an die Spardose, das, was ich jetzt über 50 Jahre angesammelt habe, und dann nehme ich ein Drittel, weil der jüngere Sohn im Jüdischen bekommt ein Drittel, der ältere zwei Drittel, und jetzt zähle ich das ab. Nein, so war das hier nicht gemeint. Das Wort Bios bedeutet, der Vater musste sich wirklich Gedanken machen, denn er musste sein Leben aufteilen. Er zerschnitt sich selbst emotional und wirtschaftlich. Er musste Land verkaufen. Er musste Besitz und Vieh aufteilen. Und all das bekam der Sohn. Da ging es nicht nur um ein paar Schekel. Und das erinnert mich hier an das Evangelium. Gott gab sich selbst hin, indem er seinen Sohn für uns hingab, für dich und für mich. Der Vater hier in diesem Gleichnis zerschnitt sich, er löste sein Leben auf, damit er gerecht den Anteil seines Sohnes ihm in die Hände geben konnte, obwohl er genau wusste, er wird es verschwenden. Und das ist das Evangelium, liebe Gemeinde. Jesus gab sich für dich hin. Gott selbst zerschnitt sich, indem sein Sohn am Kreuz für dich gestorben ist, obwohl Gott schon wusste, dass du noch ein Sünder gewesen bist und dass es noch eine Option ist, ob du das überhaupt annimmst. Und das ist das Herz des Vaters. Er bleibt ruhig und gelassen, aber sein Herz ist die Liebe zu dir, dass es von seiner Seite aus alles für dich bereitlegt. Und hier macht das der Vater genauso. Er gibt ihm alles, was ihm zusteht. Jesus ist für uns gestorben. Und ich möchte hier zu dir sprechen, falls du noch nicht Jesus Christus angenommen hast. Gott hat seinen Sohn für dich gegeben. Am Kreuz, das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, das ist persönlich für dich geschehen, weil du und ich Sünder sind. Können wir nicht zum Vater. Wir brauchen dieses Opfer. Und du kannst heute dieses Opfer von Jesus annehmen, um Buße zu tun, um deine Sünden zu bekennen und damit die Tür in das Leben hineingehen kannst und mit Gott, seinem Vater, mit unserem Vater versöhnt sein kannst. Amen? Amen. Nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reist in ein fernes Land. Für uns klingt das wie nach einem Abenteuer. Fernes Land, aber für den Juden war das der Abfall vom Glauben. Ein fernes Land kann nur das Heidentum bedeuten. Außerhalb des Volkes Gottes ist die Sünde. Er verlässt nicht nur sein Zuhause, sondern seine Identität, seine Wurzeln, sein Glauben. Er sucht Freiheit und was findet er? Leere. Eine Hungersnot kommt, die überfällt nämlich jeden auf der Suche nach wahrer Erfüllung in dieser Welt. Wenn du nach draußen schaust und du denkst, hey, ich bin ein Abenteurer und ich finde das Glück in irgendwelchen Beziehungen oder im Geld oder keine Ahnung, dann wirst du eine Hungersnot vorfinden, die dir die Leere deines Herzens richtig stark mal offenbar macht. Und dann wirst du feststellen, diese Leere kann nur einer füllen. Und das ist der Vater, der dich liebt und der dich mit wahrem Sinn erfüllen möchte. Mit wahrer Annahme, mit Geborgenheit, mit einem echten Zuhause. Das geschieht bei dem Vater und nicht in dieser Welt. Amen. Also er sucht die Freiheit und findet Leere. Er sucht Erfüllung und verliert unterwegs sein Herz. Wir erinnern uns an Adrian. Denn auch dieser jüngere Sohn war an einem Moment in seinem Leben mit etwas überrascht worden. Nämlich mit das, was er selbst nicht kalkulieren konnte. Er war bei den Schweinen hungrig und beschämt. Heißt es. Ich muss euch das nicht vor Augen malen, dass das für den Juden der absolute Nullpunkt gewesen ist, oder? Aber was brachte diesen jungen Mann dazu, wieder zurückzukehren? Wir kennen diese Geschichte. Was brachte ihn dazu, sich aufzumachen? In Lukas 15, 17 heißt es, da ging er in sich. Also Hungersnot, dieses so, hey, mich kann nichts füllen, ich bin am Ende. Das war in meinem Leben genauso. Ich war auf der Reeperbahn, komplett spülsüchtig, habe alles verspielt an einem Tag im Jahr 2008 und dann bin ich in mich gegangen und dachte, will ich dieses Leben auch so führen weiter, dann werde ich irgendwann im Gefängnis vielleicht sein, meine Familie wird nicht mehr bei mir sein. Ich habe jetzt 5 Kinder, preis dem Herrn. Aber wenn ich da weitergemacht hätte zu diesem Zeitpunkt, hätte ich nicht so viele Kinder und die damaligen Kinder, die da schon da waren, die wären nicht bei mir groß geworden. Geschwister, er ging in sich und wisst ihr, was er sagte? Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die im Brot Überfluss haben und ich verderbe hier vor Hunger? Er dachte, wie es jemandem geht, der bei seinem Vater ist. Er wusste plötzlich, als er über seinen Vater nachdachte, da ist wahrer Sinn. Da ist das, was mich wirklich erfüllt. Das brachte ihn dazu, wieder umzukehren. Natürlich der Hunger und natürlich auch der Umstand. Es ist auch interessant, dass bei den Heiden eine Hungersnot ist hier im Gleichnis und er aber gleichzeitig wusste, trotz dieser Hungersnot, bei meinem Vater haben sogar die Tagelöhner Brot im Überfluss. Da ist Überfluss. Bei unserem Vater im Himmel gibt es reichlich, gibt es mehr als genug für dich. Amen. Und das wusste er plötzlich. Er hat sich zurückerinnert, wie es ihm ging, als er bei seinem Vater war. Und diese Identitätszusprache, diese Beziehungsform, ich bin Sohn, brachte ihn wieder in der Situation, ich muss aufstehen. Ich kann nicht mehr hier so liegen bleiben. Und ich glaube wirklich, weil das so wichtig ist, die Sicht gegenüber Gott als unseren Vater, sind so viele Familien zerrüttet. Ich kenne auch andere Dokus noch, wo es ganz große Dörfer gibt von Frauen, die mit ihren Kindern in einer Community leben. Warum? Weil die Väter sie alle sitzen lassen haben. Wisst ihr, das macht was mit den Kindern. Irgendwann werden sie sagen, ich kann Gott nicht irgendwie als Vater ansehen, weil mein Vater so schlimm gewesen ist, weil er uns sitzen lassen hat. Ich weiß nicht, welche Situation du hast in deinem Leben, wie du über deinen Vater denkst. Wenn es dazu beigetragen hat, dass du jetzt eine gute Beziehung mit deinem Gott als Vater hast, preis dem Herrn. Aber es gibt so viele Herzen, die mit Gott als Vater ein Problem haben, weil ihr irdischer Vater leider alles andere, das war, was ein guter Vater vielleicht hätte ausmachen können. Das ist die traurige Wahrheit. Wenn der Feind die Familien zerstören und da einen Schaden reinbringt, dann muss manchmal erst im Herzen darüber eine Heilung kommen, damit wir den richtigen Blick auf Gott, unseren Vater, haben. Sagst du dazu Amen? Amen. Er hatte also aber trotzdem keine Garantie, ne? Wenn er nach Hause kommen würde, er dachte, okay, Tagelöhner, das gut, aber er hat keine Garantie. Wie wird es wohl sein, wenn ich nach Hause komme? Mit was hat er rechnen müssen? Also, er kehrte zurück zu seinem Vater nach Hause. Und als er noch von weitem entfernt war, sah ihn jemand. Wer? Der Vater. Und er lief mit voller Liebe und Mitleid ihm entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Warum, diese Frage habe ich mich gestellt, läuft der Vater ihm entgegen? Vielleicht wisst ihr es schon, aber das, als ich das herausgefunden habe, war für mich echt so, wow, Gott, du bist so gut. Mein Vater, ich liebe dich. Das hat richtig mein Herz erwärmt. Ich sag euch das mal, was ich herausgefunden habe, oder? Nach jüdischer Tradition gab es einen bestimmten Ritus, der Kesasa heißt. Hat jemand davon schon mal gehört? Ja, da sind welche, okay. Ich habe das nachgeprüft, das stimmt wirklich. Okay, könnt es natürlich auch prüfen, prüft alles. Das Gute behaltet bei mir, das Schlechte tut weg. Genau, aber es gibt nach jüdischer Tradition den Kesasa-Ritus. Was bedeutet dieser Ritus? Es gibt wirklich so, ganz früher im Judentum, diesen Brauch, dass wenn jemand, also das kam wirklich so vor, sein Erbe schon bevor der Vater tot war, eingefordert hat, dann gab es diesen Brauch, dass wenn er dann zurückkommt, die Dorfbewohner ihm entgegenlaufen mit einem Krug, sie zerbrachen ihn und sprachen aus, Kesasa, diese Beziehung ist zerbrochen. Du bist abgeschnitten. Das ist der Hintergrund dieser Geschichte. Weil, wer weiß auch, dass im Judentum ältere Männer nicht laufen? Ältere Männer laufen im Alten Testament nicht. Das siehst du nicht. Warum? Das ist würdelos für einen älteren jüdischen Mann. Aber hier steht, dass der Vater Gott läuft und sich wieder beschämen lässt. Er gibt seine Würde auf. Und er läuft und läuft. Da ist mein Sohn, Emis. Und ihm ist es egal, was die Dorfbewohner sehen, was die Dorfbewohner dort sich denken. Gott ist frei von Menschenmeinung. Gott läuft mit offenen Armen, anstatt einen Krug in der Hand, den er zerschlagen wollte. Gott zerschlägt keine Krüge. Er heilt Gefäße. Er macht neu. Er liebt es, die Herzen zu verbinden, die zerbrochenen Geistes und Herzen sind. Das tut Gott heilen. Gott zerbricht keine Krüge und ruft Kesasa. Nein, er umarmt ihn, gibt ihm Liebe und anstatt einen Krug auf seinen Kopf kaputt zu schlagen, gibt er ihm einen Mantel, einen Ring, er gibt ihm Sandalen und lässt eine Riesenfete für ihn veranstalten, lässt das gemästete Kalb schlachten, bei dieser Feier wäre ich auch gerne dabei, preis dem Herrn, aber das ist das Herz des Vaters. Preis dem Herrn, das ist unser Gott. Er zerschlägt uns nicht. Er nimmt uns an, wenn wir zurückkommen. Bevor irgendein Bewohner sagen konnte, hey, du bist es nicht wert. Du hast dein Geld so verprasst in dieser Welt mit so viel Sünde. Der stank wahrscheinlich auch noch nach Schweinen, nach Sünde, nach Ungerechtigkeit. Und all das hat Gott in die Arme genommen und hat ihn mit seiner Liebe verändert. Wir Menschen hätten so einem schnell den Kochlöffel über die Rübe gezogen, oder? Aber Gott sei Dank ist Gott nicht wie die Menschen. Wir müssen so werden wie Gott, aber Gott muss nicht so werden wie die Menschen. Das wurde er nämlich vor 2000 Jahren und damit reicht's. Und jetzt heißt es, wir Menschen wie Gott. Mich hat das echt geflasht, als ich von diesem Rauch gehört habe. Das ist das Vaterherz Gottes, die nicht verurteilt, sondern sich bedeckt. Eine Liebe, die schneller ist als jede Anklage. Gott läuft schneller als Verurteilung. Gott läuft schneller als Scham. Eine Liebe, die dich nicht abschneidet, sondern wieder verbindet. Dann sagt der Sohn, ja, ich habe gegen dich und den Himmel gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und dann kommt der ganze Liebesfluss Gottes. Ich möchte jetzt nicht auf die einzelnen Dinge eingehen, aber wir wissen, was Mantel, Ring, Sandalen und all das bedeutet. Was macht Gott hier? Obwohl der Sohn noch irgendwie nach Schweinen vielleicht stank. Ich interpretiere, sorry, aber Gott feiert ihn. Gott feiert dich. Gott liebt dich, er hat Freude über dich. Gott feiert ihn als Sohn. Preist dem Herrn. Gott feiert uns. Wisst ihr, das hat mir heute so gut getan, als ich über diese Predigt nochmal heute Morgen so ging und gebetet habe. Ich habe mich einfach nur hingestellt und habe mich lieben lassen von Gott. Das verändert. Das bringt mich dazu, diese Liebe bringt mich dazu, heiliger leben zu wollen. Genau diese Annahme bringt mich dazu, nein zu Sünde zu sagen, nein zu dieser Welt, nein zu diesem ganzen Mist dort draußen. Ich werde mich von meinem Vater nicht mehr abwenden und abkehren und in einem Heidenvolk irgendwie einen auf cool machen wollen. Nein, ich werde hier unter meinen Brüdern und Schwestern dienen, so wie wir das heute im Teamgebet hören, gehört haben. Ich möchte ganz nah an meinem Vater, an seinem Herzen. Das gibt mir Heilung. Das gibt mir Souveränität. Das gibt mir Autorität. Das gibt mir Selbstbewusstsein. Das gibt mir Annahme. Das gibt mir, hey Archie, ich habe Sandalen an. Zu damaliger Zeit, wissen wir das, hatten nur die Knechte keine Sandalen. Aber alle, die etwas zu sagen hatten, die waren beschut. Wir dürfen in aller Demut selbstbewusst sein. Ja, ich bin ein Kind des Königs. Halleluja. Dann gibt es aber noch jemanden in dieser Geschichte. Der ältere Sohn. Während drinnen gefeiert wird, ist da jemand draußen mit verschränkten Armen und ist beleidigt. Ja, auch diese Christen gibt es. Der arme ältere Sohn. Er war immer treu. Fleißig und gehorsam. Wisst ihr, zu dieser Art Söhne habe ich mich ja, war ich jahrelang genauso ein Sohn. Und als er dann gehört hat, was das gefeiert wurde, wird er wütend. Auf wen? Auf den Vater. Er klagt den Vater an. Er weigert sich hineinzugehen. Und wisst ihr, was dann passiert? Der Vater geht hinaus. So wie er zuvor zu seinem jüngeren Sohn entgegenlief. Wir sehen hier wieder dasselbe Herz. Wiederhole das nochmal, weil die Rosa stellt mir gerade die Show. Ich predige und alle gucken der Rosa hinterher. Ey, wisst ihr was? Tochter und Vater, oder? Preis dem Herrn, oder? Worum geht's? Um diese Beziehung. Also, der ältere Sohn ist beleidigt, mit verschlossenen Armen, so stelle ich mir vor, Gesicht rot vor Wut, und er klagt seinen Vater an. Der Vater kriegt das irgendwie so mit, ne? Und er geht hinaus seinem älteren Sohn auch entgegen. Und das gefällt mir so gut. Das Herz des Vaters für beide Söhne. Der eine war ein starker, krasser Sünder, weit in dieser Welt. Doch der andere blieb treu und hat alles richtig gemacht. Der Sohn, dieser Ältere, sagt, hey, ich bin doch immer bei dir geblieben. Ich habe doch nie gegen eines deiner Gebote verstoßen. Erinnert euch, an wen dieses Gleichnis geschrieben ist, oder? Für die Führerschaft der religiösen Elite. Ich habe nie gegen eines deiner Gebote verstoßen. Das kann gar nicht stimmen, denn dann hätte Jesus nicht kommen müssen. Also log er. Das war seine Wunschvorstellung. 613 mosaische Gesetze gab es und die konnte niemand halten. Er sagt aber hier, gegen keines deiner Gebote habe ich verstoßen. Komisches Selbstbild auf jeden Fall. Und dann sagt Gott, sein Vater zu ihm, mein Sohn, du bist immer bei mir und alles, was ich habe, gehört dir. Beide Söhne kannten den Vater nicht. Dieser eine ältere Bruder kennt das Haus, aber nicht das Herz. Er diente, aber ohne Liebe. Er gehorchte, aber ohne Nähe. Er blieb, aber ohne Freude. Und das ist nicht das, was Gott als Vater sich für dich und für mich wünscht. Er möchte dir ein Leben in Freude geben. Wer möchte ein Leben in Freude? Ich möchte das. Freude ist wunderschön, oder? Ja. Ich will ein Leben in Freude haben. Aber wisst ihr, wie das geschieht? Wenn ich die richtige Sicht zu meinem Vater im Himmel habe. Und ich bin sein Sohn. Denn der ältere Sohn ging nicht hinein dort, wo es Musik gab, dort, wo es Freude war, dort, wo getanzt wurde. Er ging nicht dort hinein. Diese religiöse Menschen, die denken, ich muss Gott irgendwie mit meinem Tun überzeugen, dass er mich noch mehr liebt und jetzt hat er mich gesehen, jetzt wird er für mich irgendwie einen Kalb irgendwie schlachten und sagen, lad doch deine Freunde ein. Das wird nicht geschehen, weil alles, was Gott ist, auch uns ist. Denn im Epheser heißt es, dass wir in Christus mit jedem himmlischen Segen gesegnet sind. Uns gehört schon der ganze Tisch, das ganze Buffet. Wir können darüber entscheiden, was wir da essen und was wir nicht essen. Uns gehört es schon. Und dieser ältere Bruder, interessant ist, er bezeichnet sich ja nicht Bruder. Er sagt, dieser eine Sohn, von, also ganz weit weg von dir. Der hätte eigentlich sagen können, hey, mein Bruder hat Mist gebaut und jetzt nimmst du ihn auf, hat er gar nicht gesagt. Er sagt, dieser eine Sohn von dir, er tut sich mit ihm, so weit war es weg, gar nicht identifizieren. Der Vater sagte, du warst doch immer da, du hättest jeden Tag Freude haben können, aber du hast sie nicht dir genommen. Der ältere Sohn war nicht rebellisch, aber beziehungsunfähig, beziehungsfern. Kennt ihr solche Leute? Okay, ja. Wenn wir das Richtige tun ohne Herz, wenn wir das Richtige tun ohne Herz, Geschwister, hört bitte. Das Richtige tun ohne Herz, ohne Liebe zum Vater, ist genauso schlimm als ein Sünder in dieser Welt, laut diesem Gleichnis. So zeigt sich also das Herz Gottes. Ein Herz, das nicht nur den Verlorenen draußen sucht, sondern auch den Frommen drinnen, der verlernt hat zu lieben. Ein Herz, das ruft, nicht im Zorn, sondern in Liebe, mein Kind, komm doch auch hinein. Gott ruft dir heute zu, egal wo du stehst. In dieser Welt, vielleicht steckst du gerade in tiefer Sünde und kommst da nicht raus. Oder du bist wie dieser ältere Bruder, bist jeden Mittwoch, jeden Montag, jeden Freitag, jeden Männerhauskreis, jeder Frauentag, egal wo, du bist immer dabei. Immer dabei. Aber du kannst trotzdem sehr weit weg sein von dem Herzen des Vaters. Egal wo du heute stehst, Gott ruft dir als sein Vater zu, komm wieder hinein. Komm in die Freude. Komm dort, wo es angenehm ist, wo es leicht ist, wo keine Krüge zerbrochen werden, sondern Herzen geheilt werden. Damit möchte ich jetzt so in Richtung Abschluss gehen und ich bitte Leonie vielleicht noch ein bisschen im Hintergrund zu spielen. Wenn wir das Vaterherz nicht annehmen, können wir nicht in die Freude Gottes eingehen. Weil beide Söhne das falsche Bild vom Vater hatten, verschwendeten sie beide, sondern gingen falsch um mit dem Segen Gottes. Der eine verschwendete es in dieser Welt, trat es mit Füßen, und der andere rührte es nicht an. Warum? Weil beide ein falsches Bild vom Vater hatten. Halleluja. Wollt ihr schon mal aufstehen, Geschwister? Wisst ihr, ich habe ein Zitat von Augustinus bei der Recherche hier gefunden. Das hat mir richtig gut gefallen. Das war ein Mann, der 400 nach Christus gelebt hat und der sagt, jetzt in Bezug zu diesem Gleichnis, du hast ihn geliebt, als er fortging. Und du hast ihn noch mehr geliebt, als er arm und leer zurückkehrte. Wow, oder? Wenn du zurückkehrst, wird dich Gott mit offenen Armen begrüßen und sagen, mein Sohn, meine Tochter. Du darfst heute Buße tun. Die größte Gnade, die diese Welt hat, ist, Buße tun zu dürfen. Abzukehren, sich von dieser Welt hinzukehren zu Gott, dem lebendigen, dreimal Heiligen, der aber sich gleichzeitig trotz seiner großen Allmacht dir als Vater erweisen möchte. Und egal, wie gesagt, wo du stehst, ob in dieser Welt in Sünde oder irgendwo in diesem religiösen Druck, Gott möchte heute, dass du in die Freude einkehrst, in dieses Zelt, wo gefeiert wird. Und wisst ihr, wie das nur möglich ist? Das ist meine Meinung. Wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, weil auch da habe ich geguckt, wie können wir denn in diese Beziehung hineingehen? Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Aber Jesus ist nicht mehr. Jesus ist jetzt zu Rechten seines Vaters. Wen hat er uns also hier hinterlassen als Stellvertreter? Den Heiligen Geist. Also müssen wir doch mal weiterschauen und sagen, hey, Heiliger Geist, wie kann ich in diese Beziehungsform als Kind zu meinem Vater kommen? Und dann ist es nichts weiter als dieses Geschenk des Heiligen Geistes anzunehmen und ihm Raum zu geben. Denn in Galater 4,6 heißt es, und weil ihr seine Kinder seid, daran kann der Teufel nichts ändern. Ihr seid die Kinder Gottes, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herz gesandt. Und passt auf, was das Resultat ist. So dass wir rufen, aber lieber Vater, wenn du dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben gibst, wird er in dir erzeugen, dass du rufst, aber diese liebende Form der Anrede gegenüber Gott, mein lieber Vater. Egal, was dein Vater dir in dieser Welt angetan hat, egal wie streng und lieblos er gewesen ist, du kannst es heute hier loslassen, indem du dem Heiligen Geist Raum gibst, dich füllen lässt und das Resultat wird sein, wenn du in den Himmel schaust, sagst du, aber lieber Vater. Geschwister, wir wollen jetzt noch eine Zeit von dieser Atmosphäre der Liebe Gottes haben. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du in dich hineinkehrst. Auch wie dieser verlorene Sohn, er kam zu sich. Er schaute in sich und entdeckte, wo er stand, ganz weit weg vom Vater. Ich war auch an diesem Ort und Gott sei Dank durfte ich zurückkehren. Gott sei Dank hat Gott über mein Leben keinen Krug zerbrochen lassen. Ich möchte dich einladen, komm heute in die Gegenwart Gottes als sein Sohn, als seine Tochter. Wir wollen für dich beten, bitte Michael, Tom, Iris nach vorne. Wir wollen jetzt einfach in dieser Zeit der Liebe einfach Gott Raum geben als Vater.